Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Wir starten wie immer in eine neue Woche. Ich bin der Manu und ihr hört Liebe Fee. Das ist unser Format, bei dem wir einen Blick auf die Abo-Programme der großen Konsolenhersteller, Twitch und Amazon und so weiter werfen. Also alles, was im PlayStation Plus-Programm dabei ist oder bei im Game Pass, da werfen wir ja auch einen Blick drauf. Das machen wir einmal im Monat und dazu habe ich wie immer an meiner Seite unseren Game-Archivator Attila. Schönen guten Morgen.
Morgen, Manu.
Du bist der Games Curator, finde ich ein sehr, sehr schönes Handle und schaust dir die Sachen immer ganz genau an, die wir hier bei Liebe Fee anschauen. Und für euch als Hinweis, da sind sicherlich auch einige Sachen dabei, die wir schon auch in unserem riesigen Archiv besprochen haben. Also wenn ihr auf Insert Moin geht, könnt ihr natürlich auch über die Suche. Kleiner Tipp, auf der Startseite ist es immer ein bisschen blöd zu sehen, da gibt es die Suchmaske nämlich nicht. Geht in irgendeinen Beitrag, in irgendeinen Post rein und dann seht ihr dort auch das Suchfeld. Und dann könnt ihr einfach gucken, gab es diese Folge schon und dann könnt ihr euch unsere Folge dazu anhören. Denn viele dieser Titel, die wir hier besprechen, sind eben im Archiv auch auffindbar. Bei den über 2800 Folgen, die wir schon gemacht haben, ist da ein Großteil mit dabei. Wir geben euch auch nochmal einen Hinweis dann jetzt hier im Cast, wenn wir einen Cast dazu haben, wo ihr das raushören könnt und nachhören könnt. Der Attila sucht es immer schön raus für euch. Genau, und wenn ihr sagt, okay, das will ich unterstützen, das will ich unbedingt machen, wir sind ja hier bei Insert Moin, dann unterstützt uns doch auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin, denn nur damit können wir dieses Projekt stemmen und finanzieren. Ich dachte, ich mache die Werbung heute mal am Anfang. Ganz frisch, ganz neu. Wunderbar. So, dann können wir loslegen und wir steigen traditionell wie immer ein mit Nintendo Online Updates und da steht diesmal drin nichts. Also es gibt auch wieder nichts bei Nintendo Online. Man braucht es aber diesen Monat. Ich glaube, Nintendo ist sich da auch ziemlich sicher mit Monster Hunter Rise, dass die Leute genügend Nintendo Online Abos abschließen. Da muss man nicht noch was oben drauf legen.
Ja, und die hatten auch letzten Monat etwas und da ist Nintendo sich eigentlich immer treu. Wenn es mal in unregelmäßigen Abständen etwas gab, dann ist der folgende Monat meistens leer. Ich glaube, jetzt hat man noch die letzte Möglichkeit, dieses Mario Bros. 35 noch zu spielen, bevor das dann auch irgendwann aus dem Store entfernt wird. Das ist ja sozusagen die Battle Royale-Variante von Mario Bros., so ähnlich wie von Tetris das mal gab oder gibt, glaube ich, noch. Und dafür braucht man Nintendo Online. Bei mir ist es sogar jetzt aktuell ausgelaufen. Ich sehe da im Moment keinen so großen Bedarf für mich. Und bei den Super Nintendo-Titeln und Nintendo NES-Titeln, sozusagen Nintendo Entertainment-Titeln, da ist manchmal was dabei. Aber diesen Monat ist da nichts.
Gut, dann gehen wir direkt rüber zur Xbox. Da haben wir ja zwei Sachen. Da haben wir einmal das Games with Gold und einmal auch den Game Pass. Wir haben in den letzten Jahren hier in dem Format gemerkt, dass wir sehr ausführlich immer Games with Gold Spiele besprochen haben, aber das ist ein Auslaufmodell. Deswegen haben wir uns vorgenommen, dass Attila sich mehr auf den Game Pass konzentriert und sich dort ein paar Spiele und Perlen raussucht, das ein bisschen aktueller dann auch für euch ist. Trotzdem wollen wir die natürlich nennen, Games with Gold. Viele der Sachen haben wir ja, wie gesagt, auch schon besprochen. Da war dabei Metal Slug 3, ein SNK Arcade Klassiker, den man ja auch, wenn man Twitch Prime Abo hat, den ja wahrscheinlich schon in zig Versionen auch schon gefunden hat. Also, aber für die Consoleros gibt's noch mal eine Ladung Classic Action.
Ja, also der Titel ist auf jeden Fall ein guter Titel, ist ein schöner Titel von der SNK Metal Slug Reihe. Man muss aber sagen, die Metal Slug Reihe hat ja schon ein paar Anthologies und so abbekommen und Collections. Das sind gute Emulationen des Neo Geo Titels, aber als ein Titel ist das doch ein bisschen mickrig. Ja. Der kam damals 2000 im Original raus und dann auf Xbox Live 2008. Und das ist jetzt wirklich so irgendwie so gefühlt so ein Download-Titel für 3,50 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es damals gekostet hat. Aber da empfehle ich jedem, der Interesse an der Metal Slug-Reihe hat, mal zu gucken, ob er nicht günstig für eine seiner Plattformen die Anthologies findet, wo dann wirklich alle Teile bis, glaube ich, X oder XX, wie der letzte Teil hieß, mit drin sind. Sehr spielenswert, lustig, gerade im Koop, im Zweier-Koop zusammen. Aber jetzt im Games of Gold Programm ist es so gefühlte Resterampe.
Ja, ist wieder mal ein Zeugnis mehr dafür, dass da nur noch wirklich ist ein Abstellgleis passiert. Gerade auch, wenn man eben überlegt, dass fast die komplette SNK-Kollektion ja wirklich auch bei Twitch Prime dabei ist. Naja. Gut, dann kommen wir weiter. Port Royal 3, eher ungewöhnlich eigentlich für Konsolen. Das ist eher so ein Wirtschaftssimulationsspiel, würde ich jetzt eher immer für den PC verorten. Gab es natürlich auch eine Konsolenumsetzung von 2012 für die Xbox 360 in der Version. Ist jetzt noch bis Ende März im Games with Gold dabei und ja, habe ich tatsächlich selbst nie gespielt. Also den dritten habe ich mir nie angeschaut bisher.
Ich glaube, es ist auch für Fans. Ich habe ihn mir jetzt auch nicht genau angeschaut. Das Original ist ja von der altehrwürdigen deutschen Entwicklerschmiede Ascaron, die relativ legendär ist. Und der Titel ist jetzt von Gaming Minds gewesen. Hat relativ gute Kritiken bekommen. Auch hat auf der Konsole eine einigermaßen ordentliche Gamepad-Steuerung bekommen und hat eine schöne Kampagne, ist relativ komplex und die Seeschlachten, die man jetzt sozusagen im Port Royal, so ein bisschen dieses Piraten-Setting ja auch mit drin hat, erinnert auch in Teilen manchmal an Sid Meier's Pirates, sind jetzt nicht so der Hit geworden, aber insgesamt ist der Leumund des Spiels relativ gut, also wer mal Interesse hat und noch so eher so ein Strategiespiel sozusagen für 0 Euro mitguckt, der kann da durchaus mal draufschauen, aber das war jetzt kein Titel, der mein Interesse geweckt hat.
Nee. Also, ja, sehr durchwachsen diesmal und auch der letzte Titel ist wahrscheinlich eher was für Spezialisten oder für Fans, die das dann vielleicht unter Umständen schon haben, aber immerhin ist er aktuell, nämlich aus dem letzten Jahr für die Xbox One erschienen, Warface Breakout. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, Warface ist doch ein Free-to-Play-Spiel, dann kann euch Attila erklären, was denn Breakout ist von Warface.
Ja, Warface Breakout, ich hatte auch eigentlich nur diesen alten Crisis-Multiplayer-Titel im Kopf und war dann überrascht, dass Warface Breakout ist im Prinzip Counter-Strike für die Konsole.
Ja.
Von Allot's Team. Ich habe auch den Bezug nicht so 100% verstanden, warum die jetzt unter der Warface-Marke laufen, weil wie gesagt, ich...
Wahrscheinlich, weil sie bekannt ist, gell?
Ja, genau. Mein Stand war so noch immer noch so ein bisschen, dass es eigentlich hier um Crysis geht, nicht um Crysis, sondern Crytek. Aber das hat damit eigentlich gar nichts mehr zu tun, soweit ich weiß. Und hat ordentliche Kritik bekommen, hat natürlich auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, dass es Counter-Strike ja in dem Sinne jetzt die aktuelle Version gar nicht für die Konsole gibt und bietet so ein bisschen alles inzwischen, was man braucht, wurde auch Stück für Stück mit kostenlosen Updates versorgt. Also dementsprechend kann man da durchaus mal schauen. Wie gesagt, Crytek hat sich ja damals auch getrennt von Warface, also vermute ich mal, dass es so ein bisschen diversifiziert wurde und hat ein taktisches Gameplay, so wie man das von Counter-Strike kennt. Zwei kleinere Teams gegeneinander auf entsprechenden Karten, die ganz ordentlich geworden sind. Viele Waffen, die man dann Stück für Stück zusammenkaufen muss. Und man entschärft halt Bomben und versucht, das andere Team zu eliminieren. Mhm. Also wer Lust hat, kann da mal reinschauen. Es war jetzt für mich nicht noch ein Multiplayer-Titel, wo ich unbedingt reingucken wollte. Und auf der Xbox mangelt es mir sozusagen auch so ein bisschen an der aktiven Multiplayerschaft. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht mehr reingeguckt. Von dem, was ich gesehen habe, sah das aber durchaus brauchbar aus, wenn der Netcode gut funktioniert. Da hatten sie nämlich am Anfang besonders noch Probleme. Da weiß ich nicht, wie der aktuelle letzte Stand ist.
Genau. Ja, gerade bei Games with Gold. Jetzt hat man ja wieder vielleicht ein paar Leute, mit denen man es mal ausprobieren kann.
Ja.
Gut, dann noch bis Mitte April verfügbar der vierte Titel im Bunde, nämlich Valla. Das ist eine Abkürzung für Vicious Attack Llama Apocalypse. Und das klingt völlig durchgedreht und ich wundere mich, dass ich davon noch nie gehört habe. Was ist das, Attila?
Ja, das ist ein Titel, den hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Der ist auch, 2018 erschienen, genau, 2018 ist der erschienen, auch auf Steam und so weiter, ist ein Twin-Stick-Shooter, wird selber beschrieben von Rogue Code, das sind die Entwickler, als Rogue-like Light-Tisch-Couch-Co-op-Top-Down-Twin-Stick-Shooter.
Sehr merkbar, ja.
Sehr merkbar, also ist auf jeden Fall eine Bezeichnung, die ich als Genrebezeichnung so übernehmen würde.
Ja,
ist total abgedreht, also die Story ist wirklich versucht, bewusst irre zu sein. Sozusagen, es gibt einen Konzern, der heißt Lamazon, der seine, ja, es geht schon los, also es ist wirklich so ein Feuerwerk der schlechten Gags. Die haben sozusagen ihre Transportwege über Lamas, über ferngesteuerte Lamas gemacht und irgendein enttäuschter Mitarbeiter bringt diese Lamas unter Kontrolle und löst die Apokalypse aus, in dem sozusagen wild gewordene Lamas in Horden die Menschheit überrennen. Man selber ist auch ein Lemmeson-Mitarbeiter, der sich diesen Horden entgegenstellt in einem ferngesteuerten Roboter oder Mech sozusagen. Und das Ganze, das ist sozusagen das Positive an dem Spiel. Also es ist wirklich so ein bisschen so Standard-Twin-Stick-Shooter. Man hat diesen Mech, man steuert den mit dem linken Analogstick und mit dem rechten die Waffen. Und auf den Triggern kann man die Waffen sozusagen abfeuern. Also soweit bekannt, soweit auch gut. Ist auch ordentlich und kompetent umgesetzt. Hat in jedem Level so ein paar noch Mini-Aufgaben, keine Ahnung, bringe so viel Lamas mit dem Wasserwerfer um oder so. Also da ist die Story, nimmt sich da absolut, zieht das auch gnadenlos durch. Also man kämpft wirklich gegen Horden von Lamas. Das Traurige ist sozusagen, dass es wirklich halt immer nur Lamas in 2, 3, 4 verschiedenen Variationen sind. Also es ist ein bisschen öde. Man merkt auch so ein bisschen den Indie-Charakter bei den Zwischensequenzen, die doch irgendwie so gefühlt auf PlayStation 3-Niveau sind oder sogar noch schlechter. Man merkt es in den Umgebungen, die sich sehr stark wiederholen. Man merkt es in den Gegnerhorden und so weiter und so fort. Also das Spiel ist sehr in vielen Ebenen relativ schwach und nutzt sich auch sehr schnell ab. Auch gerade der Humor, der mit diesem ganzen Lama-Thema versucht zu punkten. Mhm. Irgendwann hat man sich halt an diesen Sprüchen satt gehört. Wie gesagt, als Twin-Stick-Shooter, okay, vielleicht macht es im Koop auch ein bisschen mehr Spaß. Ich bin da jetzt mal durch so den ersten großen Hub sozusagen mal durch. Aber das Spiel hat sich selber so ein bisschen ein Bein gestellt, indem es noch versucht hat, diese Roguelike-Elemente mit einzuführen oder Roguelite. Man hat im Prinzip keinen
Roguelite-ish,
Roguelite-ish Elemente einzuführen, wo der Punkt ist, dass man in den Levels im Prinzip durch Erfolge Waffen-Upgrades freischaltet. Die kriegt man aber nicht direkt, sondern die werden dann immer nur in den Pool der findbaren Waffen-Upgrades oder Waffen eingeführt. Und man selber kann gar keine Gesundheit regenerieren, sondern sozusagen jeder Treffer zählt und irgendwann ist man halt kaputt, fängt wieder an, teilweise am Anfang vom Level, aber hat dann sozusagen diese Waffenfreischaltung drin. Aber das dauert halt ewig, bis du so dieses Gefühl von Progression bekommst. Und das ist auch noch zufällig. Und so insgesamt ballerst du dich dadurch irgendwie so durch 0815 Level und weißt nicht so richtig, was du da gerade machst und ob das was bringt. Ja. Und das ist ein bisschen schade, weil so von der Grundidee her ist eigentlich gut und die Grundsachen sind auch eigentlich kompetent, aber es fehlt einfach vorne und hinten an Polish, an noch mehr Inhalt, noch an Ideen und einfach dieses Lama-Thema ist am Anfang echt lustig, aber das muss man halt ein bisschen kompetenter weiterschreiben, finde ich. Sonst ist es halt ein One-Hit-Gag, der sich halt immer breit getretener wird und irgendwann nervt es halt auch nur noch fast schon. Und ja, bisschen schade, weil ich bin eigentlich echt ein großer Fan von Twin-Stick-Shootern. Ich spiele die sehr gerne. Damals auch von Hausmarque zum Beispiel. So ein paar Sachen und so habe ich immer gern gespielt.
Das ja, gerade für Koop und so.
Das gerade ist für Koop. Ja. Und das ist jetzt halt ein Vertreter. Da kann man mal reinschauen. Ist kein so schlechtes Spiel, aber es hält auch einen nicht wirklich lange
an. Ey, aber das muss so dermaßen unterm Radar geflogen sein. Ich habe auf Steam gerade mal geguckt. Da ist es zwar größtenteils positiv bewertet, aber von 34 Leuten. Also, so wenig Steam-Reviews habe ich selten gesehen. Und auf Metacritic gibt es ganze 3 Kritiken von Seiten, die ich noch nie gehört habe. Also das ist wirklich sowas von untergegangen. Vielleicht kriegt es ja jetzt seinen zweiten Frühling durch den Games with Gold.
Ich glaube, die hätten das Ding auch einfach direkt damals in Games with Gold reinhauen müssen. Hm. Und dann in den Game Pass und so weiter und so fort. Vielleicht hätten sie dann auch ein bisschen mehr Coverage bekommen. Vielleicht hätte das Spiel dann auch Feedback bekommen. Vielleicht hätte sich's dann auch mal verbessern können und so weiter. Aber so ist es halt so ein Ding, das jetzt 2 Jahre irgendwie im Tiefschlaf war und wo jetzt Games of Gold das wahrscheinlich auch nicht rausreißen wird.
Ja. Schade. Wird einem ganz langweilig ist. Na gut. Okay, aber ich finde, man sieht schon sehr deutlich, dass der Games with Gold nicht mehr allzu lange, der kränkelt so ein bisschen vor sich hin, oder?
Also, ja, wir hatten ja ab und zu mal noch einen guten Monat, aber das ist ja, so wirklich so gefühlt die Ausnahme von der Regel. Also man merkt doch relativ stark, dass die Titel gerade im Xbox 360-Bereich und jetzt auch bei der Xbox One oft eher so nach Resterampe aussehen. Ja. Oft Titel sind, wo man jetzt echt kein Highlight mehr hat. Und ja, wir hatten jetzt auch mal einen Xbox Series X-Titel sozusagen offiziell, also eigentlich einen Xbox One-Titel, der für die X dann sozusagen mitgezählt hat. Dann waren wir mal bei 5. Aber das haut einfach einen nicht um. Und wenn man überlegt, dass man hier den Game Pass von einem ähnlichen Preis bekommt, wenn man zum Beispiel online nicht braucht oder noch diese Möglichkeit hat, das Ganze im Ultimate mitzunehmen. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange sie das noch wirklich machen wollen, ob sie da nicht irgendwie sagen, okay, komm.
Wir spekulieren ja jeden Monat, aber irgendwie bleibt es bestehen.
Naja, es ist halt wahrscheinlich auch einfach billig. Also, was sie da jetzt einkaufen.
Aber trotzdem müssen sie ja da irgendwie, das kostet ja auch Handling, also diese Spiele da reinzustellen im so. Natürlich ist das jetzt kein Riesenaufwand wahrscheinlich, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass sich das von alleine macht. Das stimmt. Vielleicht, ja, du musst ja trotzdem Verträge aushandeln und solche Geschichten. Vielleicht läuft es auch einfach aus, vielleicht haben sie halt so viele Verträge abgeschlossen, dass das jetzt einfach noch läuft. Weißt du, wie ich meine? Dass das jetzt gar nicht mehr monatlich, aber ist jetzt Spekulation.
Es hört nicht auf.
Okay, aber dann kommen wir doch zum Game Pass, weil der hat diesen Monat tatsächlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch verdient, denn dieser Deal mit Bethesda wurde jetzt offiziell auch besiegelt. Also Microsoft hat ja Bethesda gekauft, falls ihr es nicht mitbekommen habt.
ZeniMax, ZeniMax,
also damit Bethesda, eben auch alle Bethesda-Marken, um nochmal einen TH-Zungenbrecher hier reinzukriegen. Und ab diesem Monat ging es jetzt tatsächlich wirklich los. Die Gerichte haben dem zugestimmt und so weiter und so fort. Der Deal ist in den Akten und damit sind jetzt auch die Spiele im Game Pass aufgetaucht. Und naja, man kann sich da, glaube ich, als Bethesda-Fan nicht beschweren. Also 20 Spiele, die ganz, ganz großen Marken, sind alle jetzt im Game Pass aufgetaucht. Und das ist schon ordentlich. Falls man jetzt noch nie ein Spiel von denen gespielt hat, klar, wir haben wahrscheinlich die meisten von denen schon gespielt. Aber ein oder zwei Sachen sind da sicherlich noch dabei, die man vielleicht irgendwie nachholen möchte oder verpasst hat. Allein die Tatsache, dass die jetzt halt alle drin sind, ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Ja, auf jeden Fall. Also wir können ja sozusagen kurz vorgreifen. Den Monat begonnen haben sie eher mit so einem Sport-Package. Das war ja NFL, ist jetzt mit drin. Football Manager ist jetzt mit drin.
Der berühmte Madden NFL von Bethesda, genau.
Nee, sozusagen, das war EA, sozusagen ja. Der kleine Vorlauf. Die Titel NBA 2K und so weiter. Es gab sogar von EA noch das wunderbare Star Wars Squadrons, von dem wir auch einen Cast haben, nur für die Konsole am 18. März. Aber sozusagen dazwischen haben sie nochmal diese Bethesda-Bombe sozusagen gezündet und haben die Titel alle mit reingenommen. Können Sie mal kurz durchgehen. Sehr schön, Dishonored Definitive Edition und Dishonored 2. Bei Dishonored 2 haben wir auch einen Cast dafür. Beides sehr schöne Titel. Kann man wirklich so empfehlen. Für mich ist es ganz gut, weil ich habe teilweise die Titel damals für die PlayStation 4 gekauft. Jetzt habe ich hier eine Xbox Series X stehen. Jetzt kann ich sozusagen ohne schlechtes Gewissen die Titel da im Upgrade nochmal spielen, ohne mir die jetzt nochmal anschaffen zu müssen. Wenn es jetzt noch irgendwann Safe-Game-Transfers gibt zwischen PlayStation und Xbox, dann öffnen sich ja sozusagen hier die Pforten der Freude. Aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Auch sehr schön fand ich gerade aus dem Retro-Aspekt.
Ja, ganz kurz, weil du sagst, bei Ubisoft geht es ja tatsächlich inzwischen. Ja. Also Uplay hat ja wirklich Cross-Saves dann tatsächlich konsolenunabhängig, weil du die Save-Games halt dann oben bei der Uplay-Cloud hochlädst. Da geht es ja tatsächlich schon. Von daher wäre das ja nicht so abwegig, dass Bethesda sowas auch machen könnte zum Beispiel.
Also am PC wäre es wahrscheinlich so, dass man irgendwelche Save-Game-Konverter hätte und die Dateien irgendwie hin und her schickt. Aber da ist man natürlich in diesem goldenen Käfig der Konsolen gefangen. Klar. Es wäre schon schön, weil ich jetzt neulich zum Beispiel habe ich Tomb Raider vom Reboot den dritten Teil Shadow of the Tomb Raider gehabt, den habe ich auf der Xbox begonnen, dann ist er aus dem Game Pass rausgeflogen, jetzt war er im PlayStation Plus mit drin und jetzt stehe ich halt vor der Entscheidung, kaufe ich mir das Spiel doch nochmal irgendwann für die Xbox und spiele es da weiter oder fange ich nochmal neu an und das sind halt immer so ein bisschen unschöne Geschichten, aber naja, so ist es halt. Ja. Genau, vom Retro-Aspekt her ist die Doom-Reihe jetzt mal komplett mit drin. Doom, Doom 2, Doom 3, Doom 64, der N64-Titel, Doom Eternal. Und dazwischen müsste auch noch im Game Pass, glaube ich, auch noch der normale Doom Reboot noch drin sein, mhm, aktuell. Also der war ja schon vorher mit drin. Ich habe sogar mal in Doom 1 mal wieder reingeguckt. Es spielt sich echt lustig, flüssig, schön auf der Series X. Ist natürlich Wahnsinn, so einen alten Pixel-Shooter von Anno dazumal jetzt auf so einem 4K-Fernseher zu spielen. Aber es ist erstaunlich weniger matschig und schlimm, als man gedacht hat mit all den
Tricks. Ich finde sowieso geil. Also der Game Pass zusammen mit der Konsole, die ja schon sehr viel Wert auf Backwards-Compatibility legt, ist schon traumhaft. Also wenn man alte Spiele gerne nochmal nachholt, ist das schon eine coole Kiste.
Ja, die geben sich schon Mühe. Also gerade mit Auto-HDR oder jetzt gibt es auch einen Frame-Rate-Boost, was bei Skyrim zum Beispiel zum Tragen kommt, aber bei Fallout 4 zum Beispiel, also solche Geschichten, das ist wirklich gut. Das haben sie einen großen Vorteil, finde ich, gegenüber der PlayStation, die da immer noch so ein bisschen krankt.
Ja. Wenn Shooter nicht eure Sache sind, dann gibt's die komplette Elder Scrolls-Reihe, also fast die komplette. 3 mit Morrowind, 4 mit Oblivion, 5 mit Skyrim. Natürlich keine Konsole ohne Skyrim. Und interessant für die Konsole auch Elder Scrolls Online. Wenn man das nie gespielt hat, kann man da auch mal reingucken. Ich meine, das ist, glaube ich, sogar zum Start sowieso Free-to-Play, oder? Also ich weiß gar nicht, wie das genau läuft bei Elder Scrolls, aber ich glaube, so Trials gibt's ja bei so MMOs immer.
Ich glaube, sie haben mich jetzt aber nicht
festlegen. Ja.
Also ich habe das auch nicht verfolgt, muss ich gestehen, aber da kann man sicherlich andere gucken.
Wie gesagt. Dann was für Micha, The Evil Within, da haben wir ja auch einen Cast dazu gehabt. Der erste Teil dieser Serie ist jetzt auch dabei. Natürlich auch Fallout 4, Fallout 76, wobei ich da auch nicht genau weiß, wie das läuft mit den ganzen Season Pass und Packs und sowas, die es dann da gibt. Also in der Purchase gibt es ja da trotzdem noch und Erweiterungskram. Da müssen wir mal gucken. Aber klar, Fallout 76 ist ja kein MMO. Das ist ja ein reguläres Spiel, was du quasi kaufst, um dann halt den Multiplayer zu spielen. Aber da gibt's ja auch schon Erweiterungen. Und das ist mein Lieblings-Fallout, Fallout New Vegas. Also wenn ich euch was ans Herz legen möchte, dann holt doch diesen nach. Fallout New Vegas ist meiner Meinung nach der beste Teil der 3D-Fallouts.
Und jetzt ist die Frage, wo ist Fallout 3?
Ja, habe ich mich auch schon gefragt oder gewundert, warum der nicht dabei ist.
Ja, das habe ich auch noch nicht. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist es doch nicht von Bethesda, aber das ist von Bethesda gewesen.
Doch, klar. Ja.
Und ich habe es mir noch nicht so richtig erklären können.
Vielleicht hat sie wirklich auch, du musst es ja trotzdem irgendwie auf die Kompatibilität runterbringen. Auch so Assassin's Creed Unity zum Beispiel lief ja auch auf der PlayStation nicht zum Beispiel, weißt du, weil da irgendwie die Frameszahlen zu schnell sind und solche Geschichten. Also es kann ja auch wirklich einfach nur sein, dass es ein technisch ein anderes Gerüst hatte bei Fallout 3 noch und deswegen irgendwelche technischen Probleme da ein Grund sind, dass es noch nicht mit dabei ist.
Aber es war ja mal im Game Pass, soweit ich
weiß. Ja, ja, aber halt, es muss ja jetzt auch auf der Series X laufen, aber sie hätten es ja vielleicht, ich weiß es, ist nur Spekulation, ich weiß es nicht.
Also es ist sogar rausgeflogen, glaube ich, im Februar, wenn ich mich nicht irre, letzten Jahres. Da ist der Titel Fallout 3 rausgeflogen. Also dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus verfügbar wäre. Aber warum das jetzt sozusagen dort noch nicht auftaucht, das kann ich mir leider nicht erklären. Und vielleicht noch als kurzer Nachtrag, Elder Scrolls Online ist kostenlos, wenn man sich das Spiel kauft. Also wer im Game Pass ist, kann das sozusagen auch spielen.
Genau. Was ich mir auch vorstellen könnte bei Fallout 3, dass die vielleicht die Lizenzen für die Musikstücke, die da drin sind, nicht aktuell haben und da wieder rumverhandeln müssen. Weißt du? Dass es damals für den Zeitraum des Game Passes lizenziert wurde, weil da sind ja sehr viele Originalsongs dabei. Sowas könnte ich mir vorstellen, was auch sein könnte.
Am Schluss ist es immer die Lizenzmusik.
Ja, ja, genau.
Genau. Und dann haben wir auch, wenn wir vorher Dishonored gesagt haben, ist Prey jetzt auch mit drin, auch ein sehr schöner Shooter. Und Rage 2 ist ebenfalls mit drin. Und dann macht den Abschluss Wolfenstein, nämlich The New Order, The Old Blood und The Young Blood. Sozusagen die komplette Reihe auch nochmal.
Also an Shooter-Mangel sollte man jetzt nicht in der Pandemie leiden, wenn man den Game Pass hat. Da kann man sich wirklich einmal komplett durch die Bethesda-Geschichte ballern. Wahnsinn.
Ja. Genau, und das Interessante ist, dass auch Microsoft, nachdem sie jetzt den Deal sozusagen in der Tasche hatten, auf einmal doch mit der Exklusivität um die Ecke kam, was ich ganz spannend fand. Also es wird spannend sein, was Bethesda.
Du meinst für zukünftige Bethesda-Spiele.
Genau, es wird spannend sein, was. Ja gut, sie werden dir nicht die Disc aus dem Regal klauen von Skyrim für die PlayStation. Das wäre mal was Nettes. aber das bleibt sozusagen spannend.
Ja, aber alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Also da hatten wir damals ja auch schon bei LA News, glaube ich, oder hier auch schon drüber spekuliert. Natürlich wird es Titel geben, die Xbox-exklusiv sind und nicht auf der PlayStation kommen, aber dann eben trotzdem für den PC oder vielleicht sogar für die Switch. Also das wäre alles andere, würde mich sehr wundern. Aber bestimmte Marken, vielleicht wie Wolfenstein, da will man dann vielleicht doch auch den Markt der PlayStation haben. Aber war damals eigentlich auch schon so rauszulesen, dass sie das in Einzelfallentscheidungen machen, je nach Marke.
Ja. Naja, also wir werden sehen, in welche Richtung sich das entwickelt.
No. Gut, hast du dir von den ganzen anderen Sachen aus dem Game Pass noch was speziell rausgepickt, was du vorstellen möchtest?
Eine Sache habe ich mir noch rausgepickt, weil das war dann sozusagen das nächste Package, das dann sozusagen danach noch gekommen ist. Den Anfang hat Undertale gemacht, wo wir auch eine Folge haben, ein sehr schönes Indie-RPG, was man sich mal durchaus angucken kann. Der Empire of Sin ist ja eher schlecht weggekommen, haben wir aber auch eine Folge dazu. Star Wars Squadrons habe ich bereits erwähnt. Torchlight 3 ist jetzt auch für den PC da, das haben wir mal zusammengespielt und in einer unserer Le Buffet-Folgen schon besprochen.
Verpasst
man nicht unbedingt, genau. Nier Automata ist jetzt ebenfalls für den PC im 18. März erschienen, kann man sich auch angucken, ein sehr gutes JRPG. Octopath Traveler, das ich eigentlich als Switch-exklusiv immer noch irgendwie abgespeichert hatte, ist ab dem 25. März verfügbar. Auch da haben wir eine schöne Folge. Und Pillars of Eternity 2 Deathfire ist ab dem 25. März für den PC da. Ebenfalls kann man sich mal anschauen. Supraland, das hat mir jetzt zum Beispiel nichts gesagt, ist auch ab dem 25. da. Und ich habe mir sozusagen den Titel Genesis Noir angeschaut, der am 26. März exklusiv sozusagen erstmal für den Game Pass erschienen ist. Nicht exklusiv, für die Xbox, glaube ich.
Gibt es auf dem PC auch. Das ist dieses Ding, wo man im Weltraum da rumläuft, gell?
Ja. Ja, also das ist ein Spiel, das ist sehr schwer, finde ich, in einem Podcast zu beschreiben, weil das ist ein Spiel, das hat ein unheimlich, Entschuldigung, für die Switch ist auch erschienen, das hat einen unheimlich distinktiven eigenen Artstyle, eine Grafik, die sehr stark schwarz-weiß mit Kontrasten, mit also drei Dimensionen und zweidimensional teilweise arbeitet. Also wirklich ganz schwierig zu beschreiben, absolut faszinierend, wunderschön. Das gepaart mit einer tollen Jazzmusik, die teilweise auch so dynamisch auf dich reagiert, ist von Feral Cat Dan. Das ist sozusagen der Entwickler. Ist jetzt sozusagen ganz frisch erschienen, läuft so ein bisschen unter Adventure-Puzzle-Game, aber ganz ehrlich, das ist es meiner Meinung nach auch nicht. Ich habe da so ein bisschen rumgelesen, um mich da so ein bisschen zu verifizieren. Es gibt, da würde ich gerne darauf verweisen, zwei Reviews von Eurogamer und Rocket Paper Shotgun, zwei doch sehr renommierten Seiten im Netz, wo man sich das mal angucken kann. Und da kommen so Vergleiche wie, es ist eine Kunstinstallation, es ist irgendwie WarioWare im Art-Universum, also ein künstlerisches, intellektuelles WarioWare und so weiter.
Und also damit hast du mich schon. Ein künstlerisch wertvolles WarioWare, da bin ich ja sofort dabei.
Ja, aber ganz anders. Also man erlebt eine Geschichte oder mehrere Geschichten eigentlich, die irgendwie so ein bisschen um den Ursprung des Universums geht, irgendwie so ein bisschen metaphysisch, aber gleichzeitig das Ganze verpackt in so Figuren, die dann doch, man spielt selber die Zeit, wie auch immer sozusagen man das beschreiben möchte. Das sieht aus wie so ein Detective Noir-Typ und der beobachtet einen sich anbahnenden Mord. Und das Ganze ist verquickt in dieser Welt, die sozusagen wie der Kosmos funktioniert, ist es verquickt mit der Entstehungsgeschichte. Also man ist sozusagen, man verkörpert bestimmte Elemente des Big Bangs, des kosmischen Universums, wie es entsteht, der Zeit, des schwarzen Löcher und so weiter und so fort. Das ist wirklich komplett irre. Das kann man fast nicht fassen am Anfang. Aber man bewegt sich in diesen wunderschönen Bildern und tut Dinge. Aber das ist sozusagen die Parallele zu WarioWare. Man erschließt sich in dem Moment erstmal, was man tun muss. Das Spiel gibt einem nicht große Hinweise. Es gibt kein Gameplay in dem Sinne. Man löst kein Adventure. Man klickt sich so ein bisschen durch diese Bilder, durch diese interaktiven Welten. Es entstehen Dinge, es passiert etwas, die Perspektive wird gewechselt, irgendein Feuerwerk wird abgebrannt, aber man kann es nicht so richtig fassen. Also es ist wirklich ein Spiel wie ein Kunstwerk. Es hat absolut seine Daseinsberechtigung, aber man sollte kein Spiel, finde ich, damit erwarten. Es ist wirklich eher so eine Art Experiment, eine Kunstinstallation vielleicht in dem Sinne. Uns fehlt da, glaube ich, einfach noch die Kategorie, um es so richtig zu fassen.
Artsy-fartsy Indie.
Totally. Also wirklich, ich habe das irgendwie, glaube ich, um 0 Uhr oder um 1 Uhr mal angefangen. Ich habe um 2 Uhr die Konsole ausgeschaltet und habe gedacht so, what the fuck, ich verstehe, was ist hier los? Da haben, wie gesagt, diese Artikel von Eurogamer und Rocket Paper Shotgun ein bisschen geholfen, die Gedanken zu ordnen. Aber irgendwann habe ich noch den Controller bedient nachts und habe mich da gefragt, was mache ich denn hier? Was soll denn der Quatsch? Hä? Was jetzt hier? Schwarzes Loch und Universum und was? Warum schießt der Typ auf die Frau? Und das war wirklich.
Ich habe so Bock auf dieses Spiel. Ich habe das auf der Nicht-E3 immer auch diese Trailer gesehen und allein schon dieser Jazz und dieser Artstyle. Ich finde, der erinnert mich so an so diese künstlerisch wertvollen Zwischenanimationen, die auf MTV und so immer früher liefen in den 90ern. Ja, sowas dann als Spiel und völlig abgedreht mit im Film Noir im Universum-Setting. Ein eifersüchtiger Gott löst den Urknall aus und solche. Also großartig, da habe ich voll Bock drauf.
Genau, also man muss wirklich da durchfloaten sozusagen, einfach die irgendwie versuchen, was zu bewegen in diesem Bild mit dem Controller. Aber das ist nicht sozusagen, das ist nicht das Spiel. Es geht wirklich nur darum, vorwärts zu kommen und zu sehen, wie sich vor dir dieses Universum entfaltet, im wahrsten Sinne des Wortes, und das zu genießen. Und da hilft dieser unglaublich interessante, spannende Artstyle einfach mit. Es ist verwirrend, man muss sich darauf einlassen, aber ich finde das toll, dass so ein Spiel im Game Pass direkt mal mit drin ist. Weil ich kann mir einfach vorstellen, ja, viele Leute werden das kaufen, so nach dem Motto, oh, sieht ja toll aus, ist vielleicht so ein Grim Fandango, LucasArts Adventure-Style und dann völlig irritiert sein und enttäuscht und dann kann das irgendwie komische Kritiken geben, wenn die Leute das nicht einordnen können, weil sie irgendwie ein Point-and-Click-Adventure erwartet haben. Ja. Das habe ich im Endeffekt auch erwartet. Ich habe ja gedacht, ich kriege da hier, ohne mich davor zu informieren, so ein Noir.
Ich hätte jetzt auch eher so ein Adventure erwartet, so einen kleinen Kriminalfall im Noir-Stil mit einem
genau, vielleicht noch so ein bisschen Metaphysik dabei, aber das ist komplett irgendwie anders. Und ich habe das jetzt auch nur 1-2 Stunden mal so eingespielt, also vielleicht fallen da auch nachher Puzzleteile zusammen. Aber auf jeden Fall, wer mal Lust hat auf so eine Geschichte, soll da mal auf jeden Fall reingucken. Der Artstyle lohnt sich auf jeden Fall. Der ist einzigartig mit dieser Musik zusammen. Und
cool. Ich glaube, das streame ich. Ich habe mal wieder Bock zu streamen. Vielleicht ist das genau so ein Titel, wo man sich gemeinsam mit der Community das anschauen kann. Wenn ihr es euch kaufen wollt auf dem PC, das gibt's für 12 Euro auf Steam auch, wenn man jetzt keinen Game Pass oder so hat.
Genau, es ist, glaube ich, auch für wie gesagt, für die Nintendo Switch erschienen, für Windows und Mac OS, aber nicht für die PlayStation, soweit ich das sehen kann.
Ja, gut, Yakuza 6 oder The Song of Life als Untertitel auch, hat Micha und Miet haben das auch sehr gelobt. Na klar, fantastische Spielereihe, zu der ich bis heute noch nicht Zugang gefunden habe, weil wir einfach Micha und Miet haben, die das immer so toll besprechen. Steht und dann weiß ich Liste. Auch Bescheid. Ja. Das ist jetzt auch ab dieser Tage im Game Pass zu finden. Finde ich auch. Also gerade für die Yakuza-Serie ist es schon sehr, sehr cool, den Game Pass zu haben. Da kann man ja komplett alles nachholen.
Bis auf Teil 7 ist ja jetzt alles drin im Game Pass. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, da jetzt nochmal reinzugucken und absolut. Wirklich von Zero bis Kiwami 1 bis 2 und die ganzen anderen Geschichten nochmal nachzuholen. Man braucht nur verdammt viel Zeit.
Ja. Wir haben jetzt heute den 28., die Folge läuft am 29., am 30. kommt noch Narita Boy, ein Pixelspiel und ich freue mich sehr auf den 1. April, da kommt nämlich Outriders, das neue Spiel von People Can Fly, also die Bulletstorm-Macher, Bulletstorm! Und da bin ich schon sehr gespannt drauf und ich finde, es ist perfekt. Ich habe sehr viel Zweifel, ob dieses Spiel halten kann, was es aussieht, ja, ob es richtig gut wird. Es könnte ja so ein Ablöser quasi für Destiny oder The Division sein oder so, ja, so ein Squad-based Multiplayer-Grind-Shooter mit sehr vielen coolen Fähigkeiten und so weiter. Mich macht es sehr an, weil ich halt das Studio mag, weil ich Bulletstorm liebe, weil es sehr schön metzelig aussieht, aber das könnte ja halt auch ein Riesen-Flop werden. Und das Outriders jetzt einfach gefahrlos im Game Pass ab 1. April zu spielen, mit wenn du Bock hast, vielleicht mit dir zusammen und da so ein bisschen rumzuballern. Und wenn es nichts taugt, dann deinstalliert man es halt wieder. Finde ich genau richtig eigentlich, um so einen Multiplayer-Shooter zu lancieren.
Ja, also gerade, ich meine, gut, als Destiny-Killer wurden schon viele bezeichnet. Aber die haben sich ja ganz interessant berappelt und sind übrigens auch im Game Pass drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade so Spiele, die auch oft so eine Games-as-a-Service-Komponente haben, ich weiß es bei Outriders nicht, ich habe die Demo auch nicht gespielt, da kann man mal reinschauen, wer Interesse hat. Da gebe ich dir völlig recht, die sind perfekt im Game Pass aufgehoben, weil allein bei Destiny habe ich gerade keinen Bock, auf der PlayStation wieder einzusteigen, weil ich dann, keine Ahnung, wieder 3 Add-ons kaufen muss. Selbst wenn die im Angebot sind, gebe ich gefühlt einen Vollpreistitel wieder aus, nur um aktuell alles spielen zu können. Und dann bin ich enttäuscht, nach ein paar Stunden lege das weg und denke mir, na super, wieder 45 Euro irgendwo reingefeuert. Mhm. Und gerade im Game Pass Destiny jetzt, wenn ich Spieler hätte und Outriders, finde ich auch gerade spannend, weil man dann sagt, okay, komm, wir müssen uns keine Gedanken drum haben, dass das alle sich geholt haben. Das kann man schnell mal runterladen, das kann man spielen, looten, leveln, ausprobieren, taugt's was, taugt's nix, und dann, nö, brauche ich nicht mehr, passt. Und das finde ich dann, so ein Spiel ist da gut aufgehoben, da freue ich mich auch drauf. Wie gesagt, das Einzige ist dann halt schade, wenn wieder Leute irgendwie keine Xbox mehr haben oder eine Series X, sondern jetzt nur noch auf der PlayStation 4 oder 5 unterwegs sind, dann fallen die natürlich dann wieder raus.
Ja, das ist ja deren Pech, Attila, nicht unsere, oder? Wenn die nicht mit uns spielen wollen.
Aber mit manchen Leuten würde ich ja gerne zusammen spielen. Und Crossplay unterstützen halt dann doch leider in der Ebene nicht so viele.
Na gut, aber wir werden uns das anschauen ab 1. April. Nur für Konsole erstmal im Game Pass. Mhm. Kommt natürlich auch für die anderen Konsolen und PC raus, aber im Game Pass erstmal nur für die Konsole. Genauso wie NHL 21, wenn ihr jetzt eher auf Sportspiele steht, noch als kleiner Ausblick, das kommt dann auch irgendwann im April. Genau. Aber das war's dann erstmal mit dem Game Pass. Erstmal in Anführungszeichen.
Ja, ich habe mir sozusagen, weil ich jetzt mir nur das Genesis Noir da rausgepickt habe, habe ich mir nochmal 2 Titel kurz rausgenommen, sozusagen in der Rückschau, die ich jetzt in letzter Zeit noch mal gespielt hatte, ein bisschen aus dem Game Pass, sozusagen eine Empfehlung, Le Buffet holt nach.
Also für Sachen, die noch im Game Pass sind.
Noch im Game Pass sind, genau. Grüße an Dom, der sozusagen das Format ja sozusagen in seinem in seinem alten Podcast Okay Cool jetzt auch betreibt, wo er auch alte Spiele nachholt. Also sozusagen, das wollte ich auch noch so ein bisschen betreiben. Das eine, was ich mir rausgesucht habe, da hast du ja auch schon Erfahrungen gesammelt, ist Darksider Genesis. Das kam damals im August 2020 in den Game Pass von Airship Syndicate. Hack and Slay Action Adventure, ne? Führte die Dark.
Sieht auf den ersten Blick aus wie Diablo, aber spielt sich eher wie ein Action-Adventure. Du hast schon richtig gesagt. Man denkt eher an Diablo, aber es ist tatsächlich eher mehr Plattformer, gell?
Genau. Es ist sozusagen zwar der 4. Teil der Darksiders-Serie, aber es ist angelegt als ein Prolog. Also wir hatten ja sozusagen die beiden sehr Action-Adventure-artigen Teile, Teil 1 und 2. Dann wurde 3 noch so ein bisschen mehr in die God of War-Ecke getrimmt, mit sozusagen da noch ein bisschen mehr Hack and Slay mit reingebracht, und jetzt der 4. Teil hat einen Perspektivwechsel durchzogen. Man schaut eher, wie du sagst, aus der Diablo-Perspektive drauf, so ein bisschen ISO-mäßig, ist immer noch der Darkstyler-Stil, ist auch alles 3D, hat so ein bisschen Twin-Stick-Shooter-Elemente mit drin, gerade mit dem neuen Charakter Strife, dem sozusagen 4. Horseman, Reiter der Apokalypse, der 2 Handfeuerwaffen hat. Und ich fand einfach, mir hat es einfach viel Spaß gemacht, da am Anfang gerade mit Strife ist mit Krieg unterwegs, mit War. Und die liefern sich halt ein Spruchgefecht nach dem anderen. War halt also der ernste, träge, schlecht gelaunte Krieger, und Strife halt wirklich mit einem wunderschönen Sarkasmus und Ironie mit drin. Das fand ich sehr schön. Hat immer noch die schönen Comic-Zwischensequenzen aus dem Darksiders-Universum und sehr abwechslungsreiche Schauplätze. Hat mir auch Spaß gemacht. Hat auch Online-Offline-Koop, wenn man das möchte. Das Einzige, was ein bisschen auf die Nerven ging, waren so Sprungpassagen, die gerade in dieser Grafik echt jetzt ein bisschen anstrengend waren. Und die Story kommt sehr langsam in Fahrt, fand ich. Ich weiß nicht, wie viel habt ihr es? Ihr habt es auch gestreamt, ne?
Ich habe es mit Turbo zusammen gestreamt. Liebe Grüße. Und er hatte leider gar keinen Spaß dabei. Also ich habe ihn so ein bisschen gezwungen. Ich so, komm, ich will das endlich mal spielen. Ich mag Darksiders. Und es war überhaupt nicht sein Spiel, war überhaupt nicht sein Genre. Und nach der einen Stream-Session hat er auch gesagt, bitte lass uns das nicht mehr weiterspielen. Er hat überhaupt gar keinen Spaß gehabt. Und ich konnte es gar nicht nachvollziehen, weil ich fand es eigentlich ganz cool.
Ja.
Also mir hat es Spaß gemacht. Das war ein erfrischendes Setting, weil man eben so von schräg oben guckt und Diablo-artig auch durchaus so ein paar Kämpfe hat. Und dann aber eben diese coolen Plattformer-Elemente, so richtig auch wie so bei so Koop-Spielen, dass ich dann mal irgendwo hochklettern musste, den Schalter offen halten musste und so. Ich fand es gut. Ich hätte das tatsächlich weitergespielt, wenn mein Koop-Partner nicht abgesagt hätte.
Hint, hint, können wir ja mal gucken. Vielleicht packen wir es dann doch noch mal an. Ja, also es hat halt ein paar Puzzle, es hat viel Erkundungselemente mit drin und so weiter. Also dementsprechend kann man das wirklich meiner Meinung nach empfehlen.
Und kann dann mal reinschauen. Ich das mit dir zu Ende. So.
Genau, so machen wir das. und das andere ebenfalls auch schon auf dem noch älter sozusagen aus dem Mai 2019, aber das ist immer wieder durch meine Timeline gegeistert. Mhm. Ich habe das bei Twitch entdeckt mal wieder und dann auch beim Game.
Ja, Möper und Mel haben das auch ganz viel gespielt bei uns.
Gell? Genau. For the King. For the King, das möchte ich sozusagen hier auch noch mal kurz eine Lanze dafür brechen. Rundenstrategie.
Königs, verstehst du, wegen Lanze und König?
Ja. I see what you did. Das ist subtil, ne? Das ist total subtil. Von Iron Oak von 2018. Rundenstrategie gemacht, wie für Manu, nämlich in einer Brettspiel-Ästhetik, hat einen sehr netten Low-Poly-Look, ist auch wirklich brettspielartig angelegt, mit so Würfelglück und Hexagon-Felder, auf denen man diese Figuren bewegt und so. Also es hat wirklich ist sehr charmant gemacht, ist ein Roguelike, das ich aber nicht ganz so schlimm fand bisher. Also ich bin ganz gut durchgekommen, ich bin jetzt auch nicht auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad gleich gestartet. Und man bewegt sich halt über so eine Fantasy-Welt und rettet als drei verschiedene Helden, muss man sozusagen verschiedenste Ereignisse und Quests erledigen auf dieser Welt. Leider ist man da immer so ein bisschen unter Zugzwang. Also du hast, keine Ahnung, x Züge bis bla 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 passiert. Das macht das Ganze ein bisschen hektisch. Und was ich auch sehr anstrengend fand, war mit dem Gamepad diese drei Figuren zu bewegen, weil man bewegt die unabhängig voneinander. Und das ist schon so ein bisschen viel hin und her geschiebe, weil man halt wirklich in diesem Brettspiel-Look die Figuren Stück für Stück, man würfelt sozusagen, man hat so und so viele Bewegungspunkte und so weiter und so fort, so mal wie man es sich vorstellt. Und das macht das Ganze ein bisschen zäh, aber es ist ein schönes Spiel. Und wer will, kann da gerne mal in unsere Twitch-Streams die Aufnahmen reinschauen oder halt sich mal das Spiel runterladen. Das wollte ich einfach nur noch mal empfehlen, weil die beiden jetzt auf meiner Longlist irgendwie schon länger rumliegen und auf der Festplatte sind.
Ja. Wir haben es jetzt auch neu eingerichtet übrigens, wenn ihr nicht live dabei sein könnt, auf twitch.tv/insertmoin, dann werden die Aufnahmen danach immer auf unserem YouTube-Kanal, also der wird ja nicht groß bespielt, unser YouTube-Kanal, das ist einfach quasi ein Archiv jetzt aktuell, da sind ein paar testweise ein paar Folgen mal drin, weil wir das mal ausprobiert haben, aber vor allem findet ihr da jetzt eben auf YouTube unter insertmoin auch die Twitch-Aufnahmen, die Video-on-Demand-Version sozusagen,
falls ihr da
ein bisschen Gameplay sehen wollt. Genau, liebe Grüße an das Twitch-Team, ihr seid toll.
Ja, kann ich nur so unterschreiben.
Gut, dann kommen wir zum PlayStation-Bereich. PlayStation Plus hatte diesen Monat auch wieder ein Spiel exklusiv für die PS5 dabei. Und das ist auch ein nagelneues Spiel gewesen. Also es war gleich ein doppeltes Goodie. Es war nämlich ein brandneues, nagelneues Spiel, auf das ich mich auch schon sehr gefreut hatte, nämlich Maquette. Da habe ich auch einen ausführlichen Podcast schon zu gemacht, Testartikel auch für die GameStar geschrieben und so weiter. Und das war natürlich auch gleich ein kleines Highlight, dass dann direkt für die PS5 neues Futter kommt. Ist jetzt kein Spiel, was die PS5 besonders ausreizt, grafisch. Es ist ein sehr reduziertes Spiel. Es gibt, Maquette ist das französische Wort für Modell quasi so, ja. Also ein kleines Modellgebäude kann man wohl auch Maquette nennen. So habe ich das recherchiert. Du bist besser in Französisch als ich.
Ich unterstütze das jetzt einfach mal ungeprüft.
Ich unterstütze das. habe ich recherchiert auf jeden Fall. Und genau darum geht es auch in diesem Spiel. Es ist nämlich ein rekursives Puzzle-Adventure. Also das Modell, das vor dir steht, da ist es so ein Kuppelgebäude. Wenn du da drauf schaust, dann bemerkst du, dass du selber auch in so einem Kuppelgebäude stehst und um dich herum nochmal ein Kuppelgebäude ist. Ja? Also eine unendliche Spiegelung quasi dieser Welt. Du bist selber Teil dieser Welt und wenn du aber Sachen veränderst in dem Modell, also jetzt beispielsweise du reißt so einen kleinen Spielzeugbaum aus dieser Welt raus, dann reißt dieser echte Baum auch hinter dir, der an der Stelle wäre, auch raus. Und eine Etage drüber quasi, eine Dimension drüber, ist der Baum dann auch weg. Und so kann man quasi Rätsel lösen, dass man zum Beispiel einen Schlüssel, also einen Haustürschlüssel, zwischen zwei Bauklötze legt und dann ist es eine Brücke. Ja, also das heißt, wenn da ein Lego-Männchen drüber laufen könnte, wäre das eine Brücke. Das heißt, du gehst dann einfach rückwärts aus diesem Gebäude raus und dann liegt da halt ein Schlüssel, der halt 20 Meter groß ist, genau an der Stelle. Und dann kannst du da drüber. So funktionieren die Rätsel in dem Spiel. Mhm. Haben wir auch noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt. und ist ein sehr sehenswertes und spielenswertes Spiel, denn das ist nicht nur ein Puzzle-Game, sondern es ist auch in eine Liebesgeschichte eingebettet. Also dieses ganze Spiel dreht sich um die Erinnerungen eines Mannes in San Francisco, der eine verflossene Liebe hat und so ein bisschen sich zurückerinnert, wie diese Beziehung gestartet ist. Also wenn man so ein bisschen auch auf so ungewöhnliche Geschichtenerzählungen Wert legt und dabei eben gerne puzzelt, dann ist das durchaus eine Empfehlung wert. Wir haben einiges zu kritisieren in diesem Spiel auch, aber das könnt ihr euch ja dann im Cast nochmal genauer anhören. Ist aber auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau tatsächlich.
Ich jammere auf jeden Fall, dass die PlayStation 4-Version nicht Teil des PlayStation Plus-Programmes ist. Ja. Da habe ich nämlich auch was zu meckern. Das ist eine
Genau, gut, dass du Sony. Sagst, es ist nämlich kein exklusives. Es gibt es nämlich auch für PS4.
Genau. Ja. Das finde ich
aber nicht die ist nett. Nicht dabei.
Das sollte generell so sein. Deswegen gibt es Crossplay. Cross-Buy. Ja, schade, ich hätte es gerne ausprobiert, aber dann wandert es halt sozusagen in die Bibliothek für den Moment, wenn ich eine PlayStation 5 habe.
Ganz genau, das könnt ihr natürlich weiterhin machen, nicht vergessen, trotzdem über den Store einfach die Sachen runterladen.
Genau.
Gut, dann zu den Sachen, die du ausprobiert hast. Ja.
Ja, beziehungsweise noch eher ein Titel, der ebenfalls in die Bibliothek wandert, weil ich ihn nicht ausprobieren kann, nämlich Farpoint. Da gibt es auch einen Podcast von dir und Micha. Ich erinnere mich von irgendwelchen Spinnen, die euch ins Gesicht gesprungen sind.
Oh ja, das erste Spiel, wo ich so richtig, richtig mir den Eimer holen musste, weil ich fast gekotzt hätte von dem Sidewalking, nämlich ein First-Person-Shooter exklusiv für VR. Uff, das war hart.
Impulse Gear Ego-Shooter, VR-exklusiv, ne? Kann man auch nicht ohne spielen und hat...
Ist sogar PSVR-exklusiv.
Der PlayStation VR, genau. PlayStation. Und wurde auch mit dieser Gewehrattrappe da noch dazu verkauft, wenn ich mich richtig erinnere.
Die seitdem hier verstaubt. Ich habe die für dieses Spiel benutzt und dann gab es noch einen Shooter, wo man den auch nutzen konnte. Und seitdem liegt er jetzt neben dem Guitar Hero Controller und dem DJ Hero Controller oben auf meinem Brettspielschrank und setzt Staub an. Ja. Ach, ja. Aber es ist eigentlich sehr cool. Also mit diesem Plastikgewehr durch VR zu laufen, ist schon fantastisch. Schade, dass das nicht mehr Spiele gemacht haben, weil du hast schon ein sehr, sehr cooles haptisches Gefühl mit diesem Trigger, ja, und diesem Abzugspunkt und einfach so das auch so, ja, so ein bisschen auf so Schulter-Armhöhe anlegen zu können. Das ist schon sehr geil. Aber ja, PSVR ist halt einfach nicht qualitativ, nicht hochwertig genug, um so ein gutes, immersives Gefühl zu kriegen, dass einem da halt nicht kotzübel wird. Also ja, schade.
Also ich habe ja das gleiche Ding für Killzone damals für die PlayStation 3 angeschafft. Da gab es nämlich für die Move-Controller ebenfalls so ein Gewehr. Habe ich irgendwie mal günstig
für 10. Wo man die Move-Controller dann reinklemmt.
Genau, habe ich irgendwie mal für 10 Euro irgendwo mitgenommen. Das müsste ja theoretisch auch funktionieren.
Weiß nicht, ob es kompatibel ist, aber die Technik ist ja die gleiche. Also der Controller, den wir da jetzt dabei hatten, der hat halt vorne diese Leucht-Move-Tüte schon dabei.
Ach
aber
so, der Rest müsste ja
genauso
sein. Weil bei dem anderen, da steckt man die Move-Controller richtig rein. Das fand ich eigentlich gar nicht so dumm, weil das einerseits die Produktionskosten reduziert bei so einem Plastikteil und das halt universell einsetzbar macht, weil du ja nicht du koppelst ja nicht das Gerät, du koppelst ja einfach nur die Move-Controller, die in diesem Ding drin stecken.
Aber gut. Hier war es noch ein bisschen anders, weil du noch einen Analogstick dann dabei hattest.
Ja, den also, hast du
für dieses Spiel gebraucht.
Den kanntest du ja bei den Move-Controllern ebenfalls separat dazu kaufen und dafür gab es auch Platz in dieser
Halterung. Aber separat halt, wie gesagt.
Ja. Genau, das war halt, da konntest du dieses Ding reinstecken. Ich finde es ja generell, ich bin ja offen für solche Spielsachen, ich finde es ja irgendwie toll. Man nutzt es dann natürlich immer viel weniger, als man denkt, weil irgendwie das ganze Zeug aufbauen und dann mit solchen Gewehrattrappen so herumfummeln, das ist dann auch nochmal so eine ganz bestimmte Art von Spielsession. Ich finde es ja auch irgendwie gut, dass Sony da VR jetzt, wir kommen zu dem Thema VR nachher ja nochmal, eigentlich immer noch supportet und pusht. Mir ist es halt immer nur sehr schlecht geworden, leider gerade bei der Sony PlayStation VR, wegen der Auflösung und dem ganzen Design und dem ganzen Kabel gewuscht. Das ist halt.
Wobei man ja sagen muss, dass Sony tatsächlich sehr streng ist, was die Frames angeht. Also wenn die Framezahl nicht hoch genug ist, das ist ja oft ein Grund, warum es einem schlecht wird. Also auf PC, auf ungeprüften PC-Demos von Steam und so weiter, ist mir noch schlechter geworden. Also das ist, man kann zumindest Sony an der Stelle nichts vorwerfen, weil die Framezahl gesetzt werden muss, damit die auf PSVR freigegeben wird. Das heißt, Ja, genau, dann bist du auf dem PC wahrscheinlich noch empfindlicher.
Ja, auf jeden Fall. Das ist gar nicht der Vorwurf. Es ist nur halt die Auflösung und es könnte ja noch höher sein, aber da stößt halt die PlayStation irgendwann an ihre Grenzen. Ich hoffe so ein bisschen, ich bin mal gespannt, ob sie eine PlayStation VR 2 machen und hoffe da drauf, dass ich da vielleicht dann noch mal so ein Motion Sickness Bootcamp über mich ergehen lasse, dass ich das vielleicht auch irgendwann mal überwinde.
Also dann hätte ich dir Farpoint sowieso nicht ans Herz gelegt. Aber im PlayStation Plus Programm finde ich den Titel ein bisschen fehlplatziert. Weil die Leute, die das Gerät haben, also PSVR haben und diesen Controller sich schon gekauft haben, die werden auch Farpoint haben oder andersrum. Die Leute, die Farpoint gekauft haben, werden wahrscheinlich auch den Controller haben. Und ohne diesen Controller ist es auch wieder nur halb so witzig. Also ich sehe den nicht so richtig gut hier drin.
Ist eher auch so wieder so ein Bonustitel. Das machen sie ja mit den VR-Titeln, haben sie das ab und zu mal gemacht. So sehe ich das gerade. Ich denke, vielleicht ist es ein Anreiz, nochmal irgendwann VR auszuprobieren, wenn das Ding in der Bibliothek liegt. Also da bin ich mal gespannt. Keine Ahnung, sagen wir mal, Sony bringt in einem Jahr oder so eine VR 2 raus und die bundeln sie mit der PlayStation 5. Und dann guckst du in deine Bibliothek und hast solche abwärtskompatiblen Geschichten noch mit drin. Das fände ich dann wiederum ganz interessant. Genau.
Ja. Aber man kann sich nicht beschweren, selbst wenn man keine PS5 hat und kein VR, hat man trotzdem zwei tolle Titel in diesem Programm diesen Monat dabei, nämlich Remnant from the Ashes und Final Fantasy VII Remake. Über das eine reden wir gleich, Final Fantasy VII Remake ist ja ganz klar auf jeden Fall das Highlight, aber Remnant from the Ashes ist so ein Spiel, was mir ständig auch vorgeschlagen wird, auch bei uns auch in der Community, und ich habe ja inzwischen so ein Fable auch für Souls artige Mechaniken und Roguelike-Mechaniken und so gewinnen können über die letzten Jahre, weil ich da eben auch sehr viel gespielt habe und sehr viel getestet habe. Und Remnant from the Ashes ist eins, was mir ständig immer wieder empfohlen wird. Hast du da mal reingeschaut? Also ich bin nie so richtig warm geworden. Ich habe es jetzt 2-3 Mal schon angefangen und hatte jetzt aber bei der PS5 so ganz persönlich das Problem, dass es fühlte sich irgendwie so ein Ticken zu alt an auf einer PS5. Weißt du, was ich meine?
Ja,
definitiv. Also es ist halt nicht gerade das hübscheste Spiel und es wirkt schon so ein bisschen altbacken, auch wenn es von 2019 ist.
Ja, definitiv. Also ich habe das auch im Koop direkt ausprobiert. Man kann, das muss man diesem Spiel ja zugute halten, das ist wirklich auf Koop bis zu 4 Leuten ausgerichtet. Man kann da direkt nach dem Tutorial zusammenspielen mit Lobby und drum und dran. Das ist nicht so wie bei den Souls-Games oder bei Bloodborne, dass man da durch irgendwelche Ringe springen muss, bis das Koop-Gameplay funktioniert und ob es überhaupt funktioniert und zufällig und so weiter und so fort. Also hier ist es wirklich so gemacht, dass man das ohne Probleme hinbekommt. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Welt, die irgendwie von Dämonen und irgend so einer Art Seuche, The Root, der Saat, überrannt wurde. Und die Menschen kämpfen sozusagen als letzte Überlebende da sozusagen ums Überleben und um dieses Geheimnis der Root zu lösen und vielleicht auch zu sozusagen zu bekämpfen. Und das Problem dieses Spiels ist meiner Meinung nach erstens, es hat einen unglaublich schwachen Einstieg. Also ich habe das mit einem Freund gespielt, der auch so ein bisschen in den Souls Games unterwegs ist, und der kam so ein bisschen aus dem Meckern nicht raus, verständlicherweise, weil wir haben uns da irgendwie so durch einen unglaublich matschigen, uninteressanten Unterwelten Kanalisationsteil am Anfang gekämpft.
Ist so langweilig hässlich.
Alles grau in grau und die Gegner sehen alle irgendwie gleich aus und es vergibt wesentlich mehr als die Souls Games, also man verliert nicht alles, wenn man stirbt. Man stirbt durchaus häufig, also dieses typische im Rücken spawnt dir irgendein mächtiger Gegner ist da sehr stark drin. Es gibt auch keine Möglichkeit, da eine 180-Grad-Drehung zu machen oder irgendwie eine Zielfixierung oder so. Also teilweise kämpfst du da mehr mit der Kamera als mit dem Spiel. Und das Spiel hat aber, das ist sozusagen seine besondere Innovation, Fernkampf, also Waffen mit drin, Fernkampfwaffen im Gegensatz zu den Souls-Spielen. Gleichzeitig ist aber der Nahkampf sehr vernachlässigt. Also da gibt's kein Kontern, kein Parieren. Das fühlt sich alles nicht so richtig knackig an. Die Kritiken sind relativ gut. Gerade im Vierer-Koop habe ich sehr positive Kritiken gehört. Und die Welten scheinen auch später spannender und größer und so weiter und interessanter zu werden. Aber mir ging's wie dir da. Wir haben das gespielt. Und dann haben wir irgendwie nach dem ersten größeren Boss gesagt, naja, gut ist, okay, man sammelt irgendwie wieder 1000 Sachen zum Craften, man hat 3 ganz ordentliche Klassen zur Auswahl, die man dann auch so ein bisschen hin und her individualisieren kann, aber ich fand das relativ öde. Da ist keine Spannung aufgekommen. Du wusstest manchmal nicht so richtig, warum du jetzt gestorben bist und wie du es vielleicht das nächste Mal besser machen sollst. Und dann hast du halt so Animationen, die aus dem alten Fallout 3 stammen könnten und eine Grafik, die an PS3-Niveau erinnert. Mhm. Auf dem PC scheint es wesentlich besser auszusehen von dem, was ich so ein bisschen gesehen habe. Und wie gesagt, ich bin in dem Spiel jetzt auch nicht so weit vorangekommen, dass ich sagen könnte, wow, was für interessante Biome oder Welten oder was auch immer auf dich zukommt und wie sich die Story entwickelt. Es soll wirklich, wie gesagt, abwechslungsreicher werden und ist eigentlich so von der Souls-Mechanik so weit auch runtergedampft. Also es gibt so ein paar Sachen, die an die Souls-Reihe erinnern, aber es ist schon eigenständig genug oder hat sich von anderen Spielen bedient. Aber ja, wie gesagt, der Einstieg ist zäh und wir haben da jetzt auch kein Land gesehen und es hat uns nicht motiviert und wir haben es dann auch weggelegt. Das war dann auch gut.
Ja. Ja, eben. Das ist auch das, was mich so irritiert hat. Top-Kritiken überall, also so wirklich ein Spiel für Fans, aber man muss diesen zähen Anfang durchhalten. Vielleicht ist das ja jetzt eure Chance. Gebt uns mal Feedback, ob ihr euch da durchgekämpft habt und ob es dann tatsächlich besser wird. Genau, aber wenn man bis jetzt immer um das Spiel rumgetanzt hat, dann ist vielleicht jetzt die Chance. Und Final Fantasy VII Remake, das hat mich tatsächlich überrascht. Das kam ja erst letztes Jahr raus, war einer der großen Hits auch des Jahres, also das komplette Remake dieser legendären Final Fantasy VII Saga. Und natürlich auch mit diesem kleinen Running Gag, dass man noch nicht weiß, wie viele Teile das jemals haben wird, weil das Final Fantasy VII Remake ist ja nur der erste Teil, das spielt nur in Midgar oder Midgard. Midgard heißt, glaube ich, genau, Midgard. Und das dehnt es aber auf 10, 12 Stunden aus. Eine geile Grafik, hat jetzt auch nochmal ja ein riesiges PS5-Update versprochen bekommen. Und die Final Fantasy VII Remake, die PS4-Version, ist jetzt hier beim PlayStation Plus-Programm dabei. Und das ist schon ziemlich geil. Wenn ich es nicht schon durch hätte, fände ich es ziemlich geil.
Also muss erstmal sagen, die Schweinehunde verbinden das PS5-Upgrade mit einer neuen Version. Also sie gehen den Control-Weg sozusagen. Es gibt kein PS5-Genuin-Upgrade für die Besitzer der PS4-Version. Man muss sich das Ding für die PS5 nochmal kaufen, als Integra-Version oder wie auch immer die jetzt heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Aber
Integrate oder sowas, ja, genau.
Integrated-Version oder und so weiter. Also es ist wirklich, es ist ein Remake, wie es ein Remake sein muss. Ich habe da reingespielt und das Lustige ist, ich habe auf der Switch die man kann es eigentlich nicht Remaster-Version nennen, aber im Prinzip die Ursprungsversion mit ein bisschen besserer Auflösung und ein paar Kleinigkeiten so beschleunigungsmäßig und so mit drin. Mhm. Deswegen war mir dieser Midgar-Abschnitt noch sehr, sehr...
Midgar, jetzt, ich hab's gerade nochmal geguckt. Midgar, ohne D am Ende. Sorry, Fans. Nicht, bei Final Fantasy muss man immer aufpassen. Also Midgar, habe ich gesagt. Midgar. Ich habe nie Midgard gesagt.
Genau, Midgar-Abschnitt noch sehr frisch.
Aber darf ich dich nochmal kurz unterbrechen? Weil das Upgrade ist doch kostenlos.
Soweit ich das gelesen habe, nicht.
Doch, natürlich. Also das nur bei dieser Plus-Version nicht.
Also bei der Plus-Version auf jeden Fall nicht, klar. Da ist es sozusagen nicht enthalten.
Das habe ich mir nämlich auch rausgeschrieben bei dieser Dings-Geschichte. Wir hatten ja mit der Anne drüber gesprochen. Du kriegst ein kostenloses Upgrade, wenn du Final Fantasy VII Remake für die PS4 hast, kriegst du das kostenlose PS5-Upgrade.
Okay. Weil mein letzter Stand war, dass sie den Control-Weg gehen.
Nee, was du nicht kriegst, ist diese kostenlose Episode mit Yuffie.
Okay.
Es gibt ja quasi nochmal so ein, also die neue Version hat wie bei Controllern eben so nochmal ein erweitertes Kapitel dabei mit diesem Charakter Yuffie. Und das ist nicht bei dem Upgrade dabei. Ja. Genau. Aber das kannst du dann zusätzlich nachkaufen.
Richtig, Kapitel. So rum war es. Das Grafik-Update bekommen die Spieler sozusagen als PS5-Version, aber sie bekommen nicht diese
Inhalt,
sozusagen die PS5-exklusive Story Yuffie Kisaragi. Genau. Okay, gut, dankeschön. Das hatte ich dann wieder falsch abgespeichert. Da hatte mich wahrscheinlich das Control-Beispiel so verärgert, dass ich das auf Final Fantasy übertragen habe. Auf jeden Fall, das Spiel ist ein wunderbares Remake. Hat eine wunderschöne Grafik, die sind besonders am Anfang hält sich das Spiel ja noch sehr stark an sein Original. Also da war es teilweise für mich sehr lustig, nochmal die einen und die anderen Geschichten so zu sehen. tolle Voice-Actor, die Charaktere auch, die sind ja sozusagen im Original so sehr gedrungene, kleine Final-Fantasy-Gestalten, wie man sie es aus den ganz alten Teilen kennt, halt in 3D, was heutzutage fast sehr schlecht gealtert ist.
Oh ja.
Und also da gibt es ja sozusagen, lustigerweise macht ja jetzt Square nochmal ein Remake, das sozusagen die alte Version remaked, aber wirklich sehr klassisch, also 1:1, aber halt mit neuen Grafiken. Ich glaube, das kommt aber nur auf Mobile raus. Und das hier ist jetzt wirklich so komplett die Neuerfindung von Final Fantasy. Und das Einzige, was mich davon abhält, das im Moment weiterzuspielen, ist genau dieser Punkt, den du genannt hast. Man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wie viele Teile da sind. Und ich hätte halt so einfach, ich kann mit Episoden-Games schon nichts anfangen. Und ich fände es einfach toll, das Ding irgendwann in der PlayStation 5 oder PlayStation 6 Version als eine Version zu bekommen und zu sagen, okay, ich fange da an, ich höre da auf und das ist durch. Wahrscheinlich spiele ich es am Ende nie durch, aber ich irgendwie hält es mich davon ab, da sozusagen einzusteigen, wenn ich weiß, okay, bei Midgar ist es dann Schluss, wenn man rausgeht. Wobei sie da ja noch ein paar Kniffe gemacht haben, die das Ganze dann auch ganz spannend machen. Also daher schauen wir mal. Ich finde es toll, dass es mit drin ist. Es ist ein wirklich wunderschönes Spiel und es ist ja nicht umsonst letztes Jahr auf den zig Top-Listen gelandet.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Auch, wir haben ja mit Anne extra den Test gemacht. Ich als alter Hase, der das Original gespielt hat und Anne ohne Vorerfahrung und kennt nur die Memes und könnt ihr euch ja dann nochmal ausführlich anhören. Das funktioniert auf beide Arten sehr, sehr gut. Ja,
das Kampfsystem ist auf jeden Fall anders, das muss man auch sagen.
Ja, das war auch mein Kritikpunkt, das
gefällt mir tatsächlich nicht so sehr. Da bin ich die paar Stunden, die ich es gespielt habe, noch nicht reingekommen. Ich habe gehört, dass es am Schluss besser wird, dass man dann irgendwann drin ist, aber das war noch so ein Ding. Das alte ist ja rundenbasierender Kampf und das neue ist so ein bisschen Action.
Ja, schon bei Final Fantasy 12 oder so.
Ja, so ein bisschen, aber schon nochmal anders und das ist normal, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Ja.
Ja. Gewöhnt sich dran, es ist schon okay. Es ist halt nicht mehr ganz so altbacken wie ganz früher. Also, dass sie das nicht rundenbasiert machen, war mir schon klar. Jetzt hat man so eine Mischform und man kann sie auf verschiedene Arten auch einstellen. Das ist schon in Ordnung. Wie gesagt, hört euch nochmal den Podcast an mit Anne und mir. Gut, das war's. Wir hatten über Farpoint, hatten wir ja schon gesprochen. Dann ganz kurzer Blick noch zu PlayStation Now, wenn du möchtest, wegen mir nicht unbedingt, aber PlayStation at Home hatten wir auch schon kurz angedeutet, die Anne und ich in unserem Cast, wo wir über die Square Enix Präsentation gesprochen haben, da haben wir uns fast nochmal verrannt, weil wir dachten, die sind nur geliehen, die Spiele, aber vielleicht magst du nochmal kurz korrigieren, die sind ja tatsächlich wirklich geschenkt, diese Play at Home Aktion von Sony, wo wir jetzt zur Pandemie, weil wir im Lockdown weiterhin sitzen, nochmal ein paar Spiele geschenkt bekommen.
Genau, Sony hat im Zuge der Corona-Pandemie diese Play-at-Home-Geschichte gestartet. Da ist noch Ratchet & Clank bis morgen, bis zum 31. März verfügbar, wer sich das seiner Bibliothek hinzufügen will. Und dann haben sie nochmal einen ganzen Schwall an Spielen angekündigt. Was ich vorher meinte, da ist die PlayStation VR wird da auch gefeatured, nämlich mit dem wunderschönen Astrobot Rescue Mission, wozu wir auch einen Cast haben. Das auch sehr nette Moss ist da mit drin, Thumper und Paper Beast. Also wer eine PlayStation VR hat, wird da sehr schön mit ein paar schönen Spielen versorgt, wenn er das nicht vielleicht sogar schon hat. Alle anderen bekommen jetzt, wie gesagt, bis zum 23. April Abzu. Ist auch ein schönes Spiel, ist jetzt nicht perfekt, aber ich habe es damals mal auf einem Game Pass durchgespielt, war eine schöne, nette Erfahrung. Enter the Gungeon, das ist auch so ein Spiel, das irgendwie gefühlt in jedem Programm mal auftaucht. Res Infinite ist ein weiterer Teil der Res-Reihe, kann man sich auch mal durchaus anschauen. Und Subnautica und The Witness. Subnautica Survival Game, The Witness Puzzle Game. Hatten wir auch schon mal hier bei Le Buffet mit drin. Beides, glaube ich, sehr schöne Titel auf ihre Art und ist ein schönes Paket, das Sony da gemacht hat. Und das Highlight gibt es dann sozusagen ab dem 20. April bis zum 15. Mai sozusagen. Das ist Horizon Zero Dawn Complete Edition, also mit der, oh Gott, wie heißt denn das, Frozen Wilds Add-on am Schluss noch mit dabei.
Ja, das ist auch dabei.
Das ja, scheint cool. dabei zu sein und das ist natürlich schon einer der besten PlayStation-Titel, die es so gibt. Ich stecke da auch gerade.
Dann auch noch geschenkt, drin. Perfekt.
Und ja, ist wirklich ein schöner Titel. Klar, den gibt es inzwischen auch irgendwie für 10, 15 Euro Retail, aber wer das noch nicht kennt, der sollte sich das auf jeden Fall hinzufügen. Und auch Leute, die das schon im PlayStation Plus Programm schon hatten, können sich das trotzdem zur Bibliothek hinzufügen. Bei mir hat es geklappt, bei anderen auf Twitter habe ich gelesen, die hatten ein bisschen Probleme. Das ist ja so ein altes Problem bei Sony, gerade in der PlayStation 3 Generation noch damals, dass wenn du Spiele im PlayStation Plus Programm hast und PlayStation Plus Abonnent bist, dann kannst du die nicht kaufen. Das haben sie bei der PlayStation 4 und 5 dann gelöst, indem es sozusagen wie bei der Xbox die Möglichkeit gibt, die dann separat zu kaufen oder seiner Bibliothek hinzuzufügen. Bei mir über den Browser hat das ohne Probleme geklappt. Da müsste man nochmal gucken, wenn man da auf Probleme stößt, ob es da eine Lösung irgendwie gibt, ein Workaround. Genau. Mhm. Und PlayStation Now, wie du gesagt hast, das ist jetzt nicht viel. Da haben sie World War Z mit drin, das von mir geliebte Ace Combat 7, Skies Unknown, schaut rein. Das ist so ein Trip back to to old good old times Video Gaming. Das ist ein straightforward Flug-Action-Spiel. Das habe ich einfach mal durchgespielt. Das macht richtig schön Spaß für Leute, die da Lust drauf haben. Infamous Second Son mag ich persönlich sehr gerne, hat viel Kritik einstecken müssen, ist aber ein typisches Infamous. Ich habe da irgendwie
ich mag das auch total gerne.
Ich habe einen Softspot für die Infamous-Reihe. Ja, wird meiner Meinung nach oft so in vielen Medien einfach nur so abgetan. Ja, und dann gab es nur noch so ein Infamous, aber ich habe die alle sehr gern durchgespielt.
Gerade Second Son fand ich war gut.
Ja, also wie gesagt, ist ja einer der PlayStation 4 Lounge Titel oder zumindest am Anfang sehr früh rausgekommen, gab es schon, glaube ich, auch im PlayStation Plus Programm mal auch die schöne Erweiterung mit, oh Gott, wie hießen die, mit Light?
Die Laser, ja, Light irgendwas.
Ja. Second Light oder
First Stimmt, Light. Mit dem Neonlicht.
Genau. First Light, Second Sun. Und das von uns sehr geschätzte Superhot ist ebenfalls mit drin. Also nette Spiele für PlayStation Now. Wer es hat, kann da auf jeden Fall mal reingucken.
Genau. Das war's mit den Konsolen. Dann kommen wir zum PC-Lager. Amazon Twitch Prime Games auch läuft so ein bisschen unter dem Amazon Luna-Label. Da kriegt ihr ja, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann seid ihr eben auch auf Prime Gaming quasi abonniert und könnt euch da, wenn ihr dort den Account fusioniert mit dem alten Twitch-Account, dann habt ihr da Zugriff eben auch auf Spiele, die dann für den PC über diesen Client runtergeladen werden können. Und Erinnerung, ihr könnt unserem Twitch-Kanal ein kostenloses Abo einmal im Monat hinterlassen. Ihr müsst leider da alle 30 Tage neu dran denken. Das lässt sich leider nicht dauerhaft einrichten, aber ihr könnt einem Twitch-Streamer, einer Twitch-Streamerin eurer Wahl ein kostenloses Abo dalassen, also so ein Sub. Und das hilft uns auf jeden Fall sehr, weil da kriegen wir ein paar Prozent von ab. Gut, das lohnt sich aber diesen Monat dahin zu gehen, denn da sind nicht immer nur Sachen dabei, wo man sagt, was ist das denn, habe ich noch nie gehört, sondern dieses Mal sind tatsächlich auch Sachen dabei, für die wir schon Casts hatten oder die wir eben auch schon besprochen haben, nämlich Blasphemous und Tengami hatten wir zu beiden Spielen, hatten wir einen Cast. Blasphemous ist ein Pixel Adventure, was ich mit Onkel Jo besprochen habe, richtig morbide, richtig düster, und hat uns tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, weil es völlig ungewöhnlichen Look hat und tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Und Tengami war so ein Mobile-Game, da hat der Daniel, glaube ich, damals auch ein Interview gemacht mit dem deutschen Studio. So eine Wortschöpfung aus Papier und Schönheit oder Baum oder sowas. Da könnt ihr auch mal im Archiv gucken.
Wunderschön, und also wirklich ein sehr, sehr super cooles Ding. Ich habe das damals auf dem iPad gespielt und so ein bisschen Adventure-mäßig, so wie diese Postkarten oder so, die so papiermäßig aufklappen, also sozusagen aus dem Hintergrund heraus und wieder zurück, kann ich wirklich sehr empfehlen. War ein sehr schönes Spiel, das man sehr entspannt durchspielen kann.
Und, ja, also tatsächlich, die zwei Spiele würde ich sehr empfehlen. Die anderen, Boomerang Fu ist so ein Multiplayer-Chaos, habe ich auch auf der Switch, glaube ich, mal installiert und kurz mal ausprobiert. Ist so ganz witzig, so ein Koop-Brawler sozusagen, wo man mit so Boomerangs so eine Art Minigames macht. Kann man sich auf jeden Fall, wenn man so im Koop was sucht, vielleicht für den PC besorgen. Und Bomber Crew ist ja tatsächlich relativ bekannt.
Ja, das ist so ein bisschen Managed ein Bomber-Spiel. Hat mich so ein
Gab's bisschen, neulich auch bei Epic, glaube ich.
Ja, aber er hat mich ein bisschen an FTL erinnert. Mhm. So ganz leicht, aber nicht in dieser Hardcore-Variante. Und alles auch ein bisschen mehr comichaft aufgezogen. Skydrift, das ist dann der fünfte im Bunde. Das ist ein Spiel damals aus der 360 PS3-Ära. Es ist ein Rennspiel mit Flugzeugen. Also wer Lust hat, kann da auch mal reingucken. Ich glaube, es wurde ganz gut bewertet damals. Habe ich aber auch schon ewig nicht mehr drüber nachgedacht.
Gut, was gibt's beim Epic Store?
Ja, Epic macht weiter, jede Woche mal ein neues Game. Wir haben jetzt verpasst Wargame Red Dragon. Gut, das ist nicht ganz mein Cup of Tea. Surviving Mars hat auch einen relativ guten Leumund, den ist es sozusagen auch gewesen Anfang, Mitte März. Dann gibt's The Fall, das ist so ein Spiel, das habe ich schon ewig irgendwie auf der Liste, so als Perspektive. Man spielt die KI eines Raumanzuges, nachdem man mit einem Raumschiff und seinem Piloten Crash gelandet ist, sozusagen auf einem Planeten und versucht, diesen Piloten zu retten, indem man als KI sich da durchkämpft. Sieht sehr interessant aus, hat eine interessante Geschichte. Ist aber auch wieder so ein Titel, wo ich mir oft denke, ja, gern auf der Konsole mal nehme ich es mit und beim PC, bis ich den mal anschmeiße für sowas. Schauen wir mal, aber auf jeden Fall ein schöner Titel bis zum 25. Und jetzt aktuell, da habe ich auch ganz kurz wieder gesehen, dass Möpper das auch gestreamt hat neulich, ja. Eine Creature in the Well, auch ein sehr schöner Titel, hat einen sehr distinktiven Artstyle. Ist ein Roguelike, kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Creature in the Well ist so eine Mischung aus, man hat so Flipper-Elemente tatsächlich. Also es ist irgendwie so ein Roguelike mit Flipper-Tisch, also mit Pinball-Elementen. Mhm. So kann man es vielleicht am ehesten beschreiben. Ja.
Genau, wer da Interesse hat, auch wieder am Insert Moin Stream-Team mal reingucken. Der Möpper zieht das ja richtig gut durch und streamt immer die Epic Free Games und was uns.
Wenn es was ist, was ihm gefällt.
Genau. Ja, genau. Und was uns dann erwartet nächste Woche, ist dann ab dem 1. April bis zum 8. Tales of the Neon Sea. Das sieht sehr interessant aus, das sagt mir aber beispielsweise gar nichts.
Nee, das sagt mir auch noch nichts. Also, mal gucken. Da schauen wir doch mal bei Möper vorbei,
ob er das streamt. Mal gucken, ob er das streamt, genau. Das ist immer eine schöne Gelegenheit. Aber Epic zieht das anscheinend gut durch und die Titelauswahl ist ja durchaus immer wieder. Das sind das schöne Titel, wo ich mich als PC-Spieler durchaus freuen würde, die mal in die Bibliothek aufzunehmen.
Ja. Genau. Dann Google Stadia Pro, noch den abschließenden Blick. Heute ganz ohne Kommentar über Google Stadias Politik. Das sparen wir uns heute mal. Unser verlesen einfach, welche Titel da vorkommen. Aber vielleicht, okay, eine kurze Ergänzung noch, dass Jade Raymond ein neues Studio eröffnet hat.
Hurra, ich wünsche ihr viel Erfolg und dass es dieses Mal besser läuft. Genau. Ich wollte ja die grandiose Überleitung machen, dass sich auf das sich PC-Spieler nicht unbedingt freuen, aber es passt ja nicht ganz zu Stadia. Da gibt es diesen Monat für die Pro-Abonnenten 4 Titel, ne? Reigns, das kennst du sicherlich.
Das ist ein Mobile-Game, was sehr cool ist auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist so ein Card, wie kann man das beschreiben? Ja, es ist im Prinzip
Entscheidungsspiel. Es ist eigentlich ein Entscheidungsmanager. Also du musst eigentlich immer nur, es ist ein Story-Adventure, was so ein bisschen auf der Tinder-Mechanik basiert. Mhm. Du musst bei einer Entscheidung immer Ja oder Nein entscheiden als König oder Königin und musst halt entscheiden, so was machst du jetzt mit dem Untertan? Köpfen oder freilassen, links, rechts swipen. Also perfekt fürs Handy. Ob ich das jetzt auf Stadia spielen will mit Controller und so, aber es war halt so erfolgreich, da gibt es auch eine Game of Thrones Variante inzwischen im Apple
Arcade Science und so. Science Fiction Variante gibt es
ja auch. Großartiges, toll geschrieben. Also auf jeden Fall mal anschauen, wenn man da Stadia hat und vielleicht kein Mobile-Gerät hat, dann lohnt sich das vielleicht tatsächlich.
Ja, dann gibt es eine Pac-Man-Variante, nämlich Pac-Man Mega Tunnel Battle. Das klingt schon wieder nach Battle Royale, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ist es exklusiv für Stadia? Ich habe irgendwas.
Genau, das habe ich mal kurz ausprobiert. Das ist tatsächlich so, du kannst dann immer mit Pac-Man in die anderen Arenen rüberlaufen und hast dann wie so eine Art Battle Royale. Bisschen komisch, aber es ist halt klassisch Pac-Man, aber mit so einem, ähnlich wie bei diesem Tetris oder Mario, dass du halt so tausende von Leuten spielen gleichzeitig Pac-Man und du kannst die dann so besuchen, wenn du dich darüber frisst und so. Ganz witzig.
Okay.
Aber es ist zurzeit exklusiv gewesen, ja.
Ebenfalls exklusiv scheint Pixel Junk Raiders zu sein, wenn ich das richtig.
Sagt mir auch nichts.
Das sagt mir auch nichts.
Wobei die Pixel Junk Serie ja jetzt doch schon recht bekannt ist. Die hat ja schon ein paar Jahre
auf wieder Buch aufgetaucht, das ist richtig. Ja. Aber das ist wirklich jetzt von Q Games Stadia exklusives Actionspiel vielleicht. Also Pixel Junk
Eden. Sind meistens so Twin-Stick-Shooter gewesen, ja.
Ja, also.
Aber kennen wir beide nicht.
Pixel Junk Eden ist ja für die Switch noch erschienen. Das hatte ich irgendwie noch mitbekommen. Ich kenne die Teile noch von der PSP oder von der PS Vita. Ich bin gar nicht mehr so sicher, aber in dieser Generation. Ja, also die Kritiken sind jetzt eher durchwachsen. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Also bei Metascore haben sie gut bisher nur 9 Critical Reviews, aber da sind sie bei 49. Also das scheint jetzt nicht der absolut durchbrechende Erfolg zu sein. Aber mal gucken, ob es da vielleicht auch Stimmen aus der Community gibt, die bei Stadia sind. Oder du als Stadia-User sozusagen.
Ja, ich habe es ja nicht mehr. Ja. Also bin ja durch jetzt mit dem Thema.
Jetzt ist das einmal abgeschlossen. Und der letzte der vier Titel, da muss man sich schon so ein bisschen den Sarkasmus zurückhalten bei diesem Programm, ist dann von, wie spricht man diesen Künstler mal richtig aus? Avicii?
Würde ich auch sagen,
ja. Avicii Invector. Das ist so ein Spiel, das ist mir auch schon immer mal wieder, sehe ich das. Das scheint, also Avicii ist ja der inzwischen Verstorbene, richtig?
DJ-Produzent.
DJ-Produzent, war ein großer Superstar, ist und hat unheimlich viele Erfolge gefeiert in sehr kurzer Zeit. Also ist sicherlich, wenn man die Songs hört, ist es einem ein Begriff. Zumindest mal im Radio oder so hat man den sehr stark gehört. Und da ist dieses Spiel ist, ja, wie beschreibt man das eigentlich? Das ist so ein bisschen eine interaktive Reise mit der Musik in so einem, ja, fast psychedelisch anordnenden, hat mich ein bisschen an Raz erinnert, beziehungsweise Thumper, beziehungsweise,
ja, sowas, genau.
Hieß denn das alte Spiel, das auch so ein bisschen in diese Richtung ging? Tempest. Damals, das ist auch so ein Klassiker. Also man fliegt sozusagen in den Weltraum oder in diese verschiedenen Welten hinein zu dieser Musik. Alles pulsiert, alles explodiert. Ist eigentlich an sich, vom Prinzip her finde ich diese Spiele ganz nett. Zuletzt hatte ich Sayonara Wild Hearts in diesem Bereich gespielt, das auch toll ist. Und wer will, kann da ja mal reingucken und mit dieser Musik vielleicht was anfangen kann. Genau.
Gut, dann sind wir auch durch.
Ja, das ist das Programm für den März. Wir befinden uns ja auch schon relativ im Ende März. Also wir sind mal gespannt, was die neuen...
Gibt schon Gerüchte oder irgendwas? Hast du schon was vernommen für nächsten Monat?
Nicht wirklich. Also ich habe jetzt in letzter Zeit auch nicht wirklich groß nachgeschaut. Es könnten, also bei PlayStation Plus dauert es ja immer so ein bisschen. Und Xbox Games, also Game Pass ist ja immer sehr schnell. Die sagen ja, haben wir und kommt jetzt raus, sofort. Und die machen das ja auch sehr unregelmäßig. Also die veröffentlichen das ja im Prinzip alle paar Wochen mal was Neues, je nachdem, was sie haben oder was sie wollen. Das machen die schon geschickt. Dadurch bleiben sie im Prinzip die ganze Zeit im Gespräch. Aber ich habe jetzt aktuell nichts im Kopf, was da angekündigt wurde. Gehört.
Meistens kommt es direkt einen Tag nach dem Release der Folge.
Ja, und so, genau. Ne? Das ist dann meistens klassisch. Kaum hat man die Aufnahme durch, erscheint morgens um 8 oder so
der Tweet dazu.
Tweet dazu, oder man hat ihn dann doch eine Stunde davor nicht gesehen oder so. Bei den April-Geschichten müsste ich sogar noch mal gucken. Nee, das ist nur 2020, was da ist. Ja, da bleiben wir mal gespannt.
Alles klar. Gut, ich schaue mir Genesis Noir an und vielleicht spielen wir ja Genesis weiter, Darksiders.
Oh ja,
das und dann können wir dann nächsten Monat da noch mal drüber reden.
Ja, gerne, Mama.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und wie immer für die aufwendige Recherche und dein Kuratieren in diesem wunderbaren Format. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Monat und viel Freude mit den Titeln.
Tschüss.
Ciao.